Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mit Enne Seidel, guten Abend. Die Schweiz sagt Nein zu einer Bevölkerungsobergrenze von 10 Millionen. Die Schweizerische Volkspartei hatte einen solchen Bevölkerungsdeckel gefordert, um die Zuwanderung zu begrenzen. Bei einer Volksabstimmung haben sich die Schweizerinnen und Schweizer heute aber dagegen ausgesprochen. Für den Schweizer Schriftsteller Lukas Berfuss ist der heutige Tag daher ein Fest der Demokratie. Gleich hier in Kultur heute ein Interview mit ihm. Außerdem geht es um inklusives Theater, um die neue Ausstellung im Kunstmuseum Bregenz und um die politische Situation in Georgien. Etwas mehr als die Hälfte der Schweizerinnen und Schweizer, die heute an der Volksabstimmung teilgenommen haben, sind dagegen, die Bevölkerung ihres Landes auf 10 Millionen zu begrenzen. Laut der jüngsten Hochrechnung haben 54% gegen die Initiative der rechten SVP gestimmt. Wäre die Abstimmung anders ausgegangen, dann hätte das auch Folgen haben können für Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union. Womöglich hätte die Schweiz dann nämlich das Personenfreizügigkeitsabkommen mit der EU aufkündigen müssen. Über das Ergebnis der Volksabstimmung konnte ich eben sprechen mit Lukas Berfuss. Er ist Schweizer Schriftsteller, Träger des Georg-Büchner-Preises und immer wieder auch scharfer Kritiker der Schweizer Politik und Gesellschaft. Was war sein erster Gedanke, als er von dem Ergebnis gehört hat?
Ja, vielleicht auch, um etwas Nettes zu sagen bei dieser Gelegenheit. Es war doch ein Fest der Demokratie heute. Als Bürger der Stadt Zürich hatten wir über 13 Vorlagen abzustimmen. Im Kanton Zürich kamen nochmal 5 dazu und die 2 eidgenössischen. Das führte zu einer Schwemme an Material. Ich habe gezählt, das Abstimmungsmaterial umfasst 250 Seiten. Demokratie ist schön, macht aber viel Arbeit. Das habe ich gedacht. Und natürlich auch, dass zum wiederholten Mal die rechtsnationale SVP mit einer ausländerfeindlichen Initiative Schiffbruch erlitten hat.
Bleiben wir vielleicht nochmal bei dieser Initiative, über die auch hier in Deutschland viel gesprochen und berichtet wurde. So ganz eindeutig war das Ergebnis am Ende nicht. Also nach aktuellen Hochrechnungen haben gerade mal so ein bisschen über die Hälfte gegen diese Initiative gestimmt. Das heißt, die SVP scheint da doch bei vielen Menschen einen Nerv getroffen zu haben.
Ja, wir sehen eigentlich in allen wissenschaftlichen Untersuchungen, dass die Zustimmung zur Migration in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich zunimmt. Mittlerweile findet ein Drittel der Bevölkerung, dass es Migration braucht. Ein weiteres Drittel ist indifferent oder neutral und das restliche Drittel hat eine ablehnende Haltung. Die Frage ist natürlich immer, wie es gelingt, diese Mehrheiten zu mobilisieren. Und jetzt an diesem Sonntag ist es gelungen.
Trotzdem hieß es im Vorfeld ja, die Abstimmung könnte durchaus knapp ausgehen. Also es war durchaus denkbar, dass die SVP auch Erfolg hat. Was denken Sie, war am Ende ausschlaggebend dafür, dass es jetzt doch nicht so gekommen ist?
Ja, ich glaube, wenn man jetzt die offiziellen Unterlagen des Schweizerischen Bundesrates studiert und wenn man ihnen glaubt, wären die Folgen natürlich verheerend gewesen. Ich glaube, das wichtigste Argument war sicher die Wirtschaftsleistung. Wir sehen, dass die Migration in der Schweiz zugenommen hat seit der Personenfreizügigkeit. Das war 2002. Und dass aber gleichzeitig auch das Wirtschaftswachstum, die Produktivität, alles hat zugenommen und die Menschen verstehen das natürlich und haben sich nicht hinters Licht führen lassen von einer doch sehr unehrlichen bis verlogenen Kampagne dieser rechtsnationalen Partei, die versucht, mit den Ängsten der Menschen und mit den Problemen, die es durchaus gibt, in der Migrationspolitik Schindluder zu treiben.
Und was genau meinen Sie damit? Vielleicht können Sie uns ein Beispiel nennen? Also die SVP hat ja zum Beispiel mit so Argumenten gepunktet wie knapper Wohnraum oder überfüllten Zügen. Sind das diese Punkte, die Sie meinen?
Ja, genau. Mit Begriffen wie Nachhaltigkeit oder Sozialpolitik von der SVP hat man jetzt noch nie gesehen. Also dass das ganz alleine eine ausländerfeindliche Vorlage war, das haben natürlich alle begriffen. Und es stimmt, zu Beginn dieser Kampagnen hat man eigentlich immer Mehrheiten im Ja. Und das wechselt dann natürlich im Zuge der Information der Bevölkerung.
Es war nicht die erste Initiative der SVP, bei der es darum ging, Zuwanderung zu begrenzen. In den 70er Jahren ging es noch um Zuwanderung aus Italien, dann irgendwann eher um Zuwanderung aus islamisch geprägten Ländern. Aber bei dieser Initiative jetzt war das gar nicht so klar definiert, oder? Also da ging es einfach um Zuwanderung insgesamt, egal von wo?
Ja, das war alles in allem doch eine sehr inkohärente Vorlage. Sie hätte kurzum dazu geführt, dass beim Erreichen der 10 Millionen Marke die internationalen Verträge, namentlich auch die mit der EU, hätten gekündigt werden müssen. Es ging vor allem um noch einmal eine Einschränkung des Asylrechts. Die ganze Argumentation der SVP war so unlogisch und hätte zu einem so großen Chaos geführt, dass die Stimmbevölkerung eingesehen hat, dass das kein Weg ist.
Sie haben es gerade gesagt, die SVP hat diese Initiative als Nachhaltigkeitsinitiative vorgestellt, denn weniger Menschen bedeutet ja auch, dass weniger Ressourcen verbraucht werden. Welche Zielgruppe wollte die Partei damit erreichen?
Ich glaube, das war vor allem eine Initiative zur Mobilisierung der eigenen Wählerschaft. Weit über ihre Klientel hat sie kaum Menschen erreicht. Und wir sehen das natürlich wiederholt. Also seit 2014, seit der Annahme der Masseneinwanderungsinitiative der SVP, die zu einem großen Chaos geführt hat, auch mit der Europäischen Union, wurde keine der ausländerfeindlichen Initiativen mehr angenommen. Es ist einfach in der Politik des permanenten Wahlkampfes, um in dieser Logik zu verstehen.
Gegnerinnen und Gegner der Initiative, auch aus anderen Parteien, haben immer wieder betont, die SVP betreibe Sündenbock-Politik. Und ein bisschen so verstehe ich sie jetzt auch. Aber trotzdem die Frage, machen es sich diese Politikerinnen und Politiker anderer Parteien damit womöglich zu leicht? Also inwiefern tragen vielleicht auch andere Parteien Mitverantwortung für diese offenbar durchaus weiterhin vorhandene Angst vor Zuwanderung in der Schweiz?
Ja, das ist sicher ein wichtiger Punkt. Ich glaube, dass gerade die Migrationspolitik nach wie vor von großen Mythen umstellt ist. Und dass sehr wenig dafür getan wird, um diese Mythen zu bekämpfen. Und zwar von links bis rechts. Ich glaube, eine Politik, die der Wirklichkeit gerecht wird und auch der sozialen Situation in diesem Land, tut da Not. Ich glaube, es ist aber vor allem auch ein Signal an die Europäische Union. Es zeigt nämlich, dass mit einer solchen Politik in einem sehr EU-kritischen Land keine Mehrheit gewonnen werden kann. Und darauf darf man vertrauen und darauf sollte man auch bauen.
Also doch eher ein Bekenntnis der Schweizerinnen und Schweizer zur EU?
Das ist eindeutig so, ja. Also zu einem freundlichen Verhältnis und zu ordentlichen Verträgen, zu ordentlichen bilateralen Verträgen, das ist sicher jetzt ein Signal, das wir in die EU gesendet haben.
Der Schriftsteller Lukas Berfuß über die Volksabstimmung in der Schweiz. Dort haben die Bürgerinnen und Bürger sich heute dagegen ausgesprochen, die Bevölkerung ihres Landes auf 10 Millionen zu begrenzen. Georgien ist heute ein gespaltenes Land, hin und her gerissen zwischen Russland und der Europäischen Union. Die Regierungspartei Georgischer Traum lenkt das Land seit einiger Zeit deutlich in Richtung Russland und hat die Verhandlungen über einen Beitritt zur Europäischen Union ausgesetzt. Die Opposition hingegen blickt weiterhin hoffnungsvoll in Richtung Brüssel und wirft der Regierungspartei vor, bei den letzten Wahlen betrogen zu haben. Und vor dieser politischen Kulisse haben sich in den vergangenen zwei Tagen in Georgiens Hauptstadt Tiflis Schriftsteller und Wissenschaftlerinnen aus verschiedenen Ländern über den Zustand Europas ausgetauscht. Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung und die S. Fischer Stiftung hatten zu den Debates on Europe eingeladen. In Tiflis mit dabei war auch der georgische Literaturwissenschaftler Saal Andronikaschwili. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Leibniz-Zentrum für Literatur- und Kulturforschung in Berlin. Ihn habe ich vorhin gefragt, warum ist die georgische Hauptstadt der richtige Ort, um im Jahr 2026 über Europa zu diskutieren?
Herzlichen Dank für Ihre Frage. Debates in Europe finden immer in solchen Städten statt, wo Europa auf dem Spiel steht. Sie haben angefangen 2012 in Budapest. Damals war Herr Orban erst 2 Jahre in der Macht und hat gerade den autoritären Umbau angefangen. Jetzt wird Georgien zunehmend autoritarisiert. Die eigentliche Antwort auf Ihre Frage hat Michael Chvoretsky gegeben, ein sehr guter slowakischer Schriftsteller, der auf Deutsch schreibt oder auch auf Deutsch schreibt in seiner Rede an Europa aus Tbilisi, Länder wie Georgien oder Slowakei sind im Grunde genommen Zukunftsvisionen dessen, wie Europa aussehen könnte, also Anti-Utopien, wenn man so will, oder negative Zukunftsentwürfe, wenn Demokratie für die Demokratie innerhalb Europas nicht gekämpft wird, aber auch wenn solche Staaten wie Georgien aufgegeben werden, weil mittlerweile sind wir bei einem Verständnis von Europa, in dem es nicht nur um die Länder der Europäischen Union geht. Georgien ist ein Kandidat nach wie vor. Aber es geht darum, im Grunde genommen die Werte, auf denen Europa gegründet ist, aufrechtzuerhalten. Und zwar europaweit. Wenn dieser Kampf verloren geht, wenn Bausteine wie Georgien ausfallen, dann wird sich das auch auf die EU auswirken, aber auf die Länder, die glaubten, wenn Georgien wäre eine Peripherie und würde eigentlich Kerneuropa nichts angehen. Und gerade diese Sicht ist falsch. Das war eine der Erkenntnisse der Debates.
Jetzt habe ich vorhin schon gesagt, dass Georgien ein gespaltenes Land ist und hin und her gerissen ist zwischen Russland und der Europäischen Union. Wie ist denn Ihr Eindruck, wie viele Anhängerinnen und Anhänger hat die europäische Idee, haben die europäischen Werte aktuell noch in Georgien?
Ich würde sagen, dass Georgien gar nicht so gespalten ist. Nach wie vor über 80% der Georgierinnen und Georgier unterstützt den Beitritt Georgiens zur Europäischen Union. Es ist nur diese kleine Gruppe um die jetzige georgische Regierung, und hinter dieser Regierung steht ein Oligarch, der inoffiziell das Land regiert, Ivanischvili heißt er, die im Grunde genommen Georgien Richtung Russland zerren, weil sie glauben, dass sie ihre Macht nicht in einem demokratischen Rahmen der Europäischen Union erhalten wollen. Gegen den Willen der Mehrheit der Bevölkerung.
Ja, genau, das wollte ich gerade fragen. Das heißt, Sie würden sagen, die Regierung handelt tatsächlich gegen den Willen des georgischen Volkes.
Absolut. Und gegen die Verfassung, in der die Annäherung und Beitritt an die EU festgeschrieben wird.
Was hat sich dadurch verändert oder was verändert sich im Alltag der Menschen? Auf der Konferenz waren jetzt ja auch viele Wissenschaftler von georgischen Universitäten dabei. Spüren Sie diesen zunehmend autoritären Kurs auch im Alltag und in Ihrer Arbeit?
Absolut, und zwar mächtig, und insbesondere die Universitäten. Die staatliche Ilya-Universität, die diese Debates auch mit ausgerichtet hat, Debates in Tbilisi, steht unter Beschuss der Regierung. Sie wird so gut wie geschlossen, das heißt 92% der Studienprogramme dürfen jetzt nicht mehr durchgeführt werden ab September. Das heißt, ab September brechen 92% der Studierenden der Universität um, und das alles wird gemacht im Rahmen eines neuen Hochschulgesetzes. Reform heißt sie, im Volksmund heißt sie Deformation, und deren einziges Ziel ist, Universitäten als unabhängige Orte des Wissens, aber auch des freien Denkens und des freien Wortes zu vernichten. Die Angehörige der Universität spüren das natürlich, weil ihre Arbeit bedroht wird. Das Leben der Studenten ist bedroht. Sie können keine Bildung mehr bekommen, keine Ausbildung, kein Hochschulstudium an der besten Universität im Land. Und das alles führt dazu, dass das Bildungsniveau in Georgien sinkt. Es führt dazu, dass die Räume der Freiheit, Räume des Denkens, Räume der Kunst erodieren. Und das Land zunehmend absinkt in dem Bildungsniveau, im Kulturniveau. Und es führt dazu, dass Georgien auch komplett, nicht nur politisch, sondern auch aus dem europäischen Bildungsraum und Kulturraum zunehmend ausgeschlossen wird.
Kommen wir vielleicht nochmal zum Programm der Konferenz. Es ging in den vergangenen zwei Tagen natürlich auch um Russland. Sie selbst haben eine Podiumsdiskussion moderiert, bei der es um die Folgen des russischen Imperialismus für die Länder in Osteuropa ging. Gab es in dieser Runde irgendeine neue Erkenntnis oder eine überraschende These, die vielleicht auch unsere Hörerinnen und Hörer kennen sollten?
Es gab auf jeden Fall sehr wichtige Erkenntnisse und das ist auch mein großer Wunsch, dass die Hörerinnen und Hörer des Deutschlandfunkes das auch mitbekommen. Karl Schlögel war auf dem Podium, Peter Englund, ein schwedischer Historiker, Nusrat Bhatiaschwili, eine georgische Anthropologin und Kulturwissenschaftlerin, und Herr Schlögel, der auch ein Buch über die Ukraine vorgelegt hat, die Entscheidung in Kiew, hat ja gesagt, dass man im Grunde genommen die ganze Geschichte Russlands und der Sowjetunion angesichts des russischen Angriffskrieges in der Ukraine neu denken müsse. Nicht wahr? Weil wir denken immer noch in sehr stark russisch geprägten historischen Welt. Die Erzählungen über solche Länder wie Georgien und Ukraine sind maßgeblich aus den russischen imperialen Zentren geschrieben worden. Petersburg und Moskau, solche Länder werden nach wie vor als Peripherien Russlands, als Teile sogar Russlands wahrgenommen. Und in Deutschland ist dieses Denken immer noch sehr stark verwurzelt. Man hört das sehr oft und es ist auch mein großes Anliegen, dass dieses Denken in Frage gestellt wird und viel mehr auf die Stimmen hören aus der Ukraine, aus Georgien, aus Armenien, aus Moldawien und aus den Ländern, die früher in der russischen Einflusssphäre waren.
Das sagt der georgische Literaturwissenschaftler Saal Andronikaschwili über die Debates on Europe, eine internationale Konferenz mit Schriftstellern und Wissenschaftlern, die in diesem Jahr in Georgien stattgefunden hat. Kleine, spitze Metallstacheln auf Fensterbänken, Balkongeländern oder Mauern. Wenn man mal genau drauf achtet, dann sieht man die eigentlich überall in unseren Städten. Taubenschreck oder Taubenspikes heißen diese Vorrichtungen, mit denen wir uns die ungeliebten Vögel vom Hals halten wollen. Die Tauben können sich ja schließlich auch auf den nächsten Baum setzen, wo sie niemanden stören. Problematischer wird es allerdings, wenn es nicht um unerwünschte Vögel geht, sondern um unerwünschte Menschen. Wenn zum Beispiel Bänke bewusst so gebaut werden, dass sich Obdachlose nicht zum Schlafen drauflegen können. Der französische Künstler Cyprien Gaillard beschäftigt sich mit solchen Abschreckungsmaßnahmen im öffentlichen Raum. Und wie das dann in seiner Kunst aussieht, das hat sich Christian Gampert im Kunsthaus Bregenz angesehen.
Cyprien Gaillard interessiert sich für die Mechanismen der Exklusion. Während alle Welt davon redet, wie die Gesellschaft diverser, bunter und integrativer werden kann, sucht Gaillard die Orte auf, in denen Menschen nicht erwünscht sind. Es gibt jede Menge Maßnahmen, die das Betreten öffentlicher Räume erschweren, indem sie kontrolliert und unwirtlich gemacht werden. Bahnhöfe, Parkplätze, Supermarktfoyers, städtische Zentren, in denen das Herumlungern nicht gern gesehen ist. Deterrence heißt der Film, der das Zentrum der Bregenzer Ausstellung bildet, auf Deutsch Abschreckungsmaßnahmen. Cyprien Gaillard kollagiert die abseitigsten Orte, die er vor allem in den USA und Nordeuropa gefilmt hat. Den dystopisch ausbetonierten Kanal des LA River, wo die Graffiti ständig übermalt werden, Überwachungskameras vor nächtlichen Diners und 24-Stunden-Läden mit spitzen Elementen bewehrte Freiflächen oder nagelgespickte Mauern oder Zäune. Ich will dich loben, Hässliches, du hast sowas Verlässliches, schrieb Robert Gernhardt, und genau so ließe sich die Tristesse dieser städtischen Leerstellen beschreiben. Kurator Thomas Trummer.
Er denkt skulptural und architektonisch. Welche Ausstattungen haben öffentliche Räume? Wie schauen Bänke aus, damit man vermeidet, dass sich dort Clochards niederlassen? Wie schauen Gesimse aus, damit man vermeidet, dass sich dort Tauben niederlassen? Alle diese Dinge haben mit unseren Sozialvorstellungen, mit Überwachen und Strafen zu tun.
Zu den überraschendsten Erkenntnissen der Ausstellung gehört, dass es vor allem per Lautsprecher eingespielte klassische Musik ist, die Orte für eine unterprivilegierte Klientel schwer zugänglich macht. Gefährliche dunkle Unterführungen oder exquisite Hotelfoyers kann man durch Opernarien offenbar quasi abzäunen. Gaillard übertreibt das im Film ein bisschen, indem er mit bombastischem Opernsound aus Puccinis Turandot das Museum erzittert lässt oder die böse Königin der Nacht ihre Arien singt. Daneben Pressluftbohrer und Popsongs, Hundegebell und Hotelgeräusche. Aber
es sind sehr langsame Kamerafahrten, sehr impressionistisch, malerisch geradezu. Aber was wir sehen, ist schon beängstigend, bedrohlich, sehr oft in Nahaufnahme zuerst.
Der chaotische, bisweilen auch sakrale Soundtrack ist durchaus typisch für Gaillards Arbeitsweise, die nicht nur High and Low, sondern gern auch allerlei Entlegenes zusammenmixt. Was der im Film vorkommende Rattenfänger von Hameln mit den öffentlichen Abschreckungsmaßnahmen zu tun hat, erschließt sich erst auf den zweiten Blick. Er führt mit seinen Flötentönen halt die Ratten aus der Stadt, er säubert sie von unerwünschten Elementen. Der Rattenfänger tritt im Film als historische Glockenspielfigur auf. Das ist niedlich, aber mehr auch nicht. Die Flöte des Rattenfängers aber zieht sich als Leitmotiv überflüssigerweise durch die ganze Ausstellung. Die Klappen von Querflöten sind in die milchigen Oberlichter des Museums gelegt und sehen von unten wie Noten aus. Andere Klappen liegen wie Skulpturen herum. Gaillards Interesse an überflüssig gewordenen Häusern, zum Beispiel an abgerissenen Sozialbauten, wird in Bregenz durch eine Bauschuttrutsche hinter der durchsichtigen Kunsthausfassade repräsentiert. Sozialgeschichte erzählt das aber kaum, ebenso wenig wie die sehr beliebig angeordneten Polaroids, die Gaillard von seinen Reisen mitbringt. So sind Teile dieser Ausstellung eine höchst dünne Suppe, auch wenn im Foyer eine geisterhafte weiße Plastikfigur zu Techno-Rhythmen im Luftstrom einer Windmaschine zuckt. Das soll die Aufbruchsgefühle der Berliner Techno-Szene der 1990er Jahre simulieren. Und die lebte oft genau in der städtischen Betonwüste, die in Gaillards Deterrent-Film heute nun als gänzlich unbewohnbar erscheint.
Der französische Künstler Cyprien Gaillard stellt seit diesem Wochenende im Kunsthaus Bregenz aus. Christian Gampert war schon da. Inklusion am Theater, das bedeutet weit mehr als nur barrierefreie Zugänge oder Plätze für Rollstühle im Theatersaal. Denn für manche Menschen scheitert der Theaterbesuch schon lange, bevor sie überhaupt im Theater angekommen sind. Zum Beispiel, wenn sie sich auf einer Website über das Theaterprogramm informieren wollen, da aber nur kompliziert formulierte Stückbeschreibungen finden. Das inklusive Rambazamba-Theater in Berlin weiß das und bietet seine Website daher auch in einfacher Sprache an. Seit mittlerweile über 25 Jahren leistet das Rambazamba-Theater Pionierarbeit im Bereich des inklusiven Theaters. Insgesamt 35 Schauspielerinnen und Schauspieler mit Behinderungen bringen hier regelmäßig neue Stücke auf die Bühne. So auch gestern Abend wieder, gemeinsam mit Regisseur Milan Peschel, wirft das Rambazamba-Theater einen optimistischen Blick in die Zukunft. Weißt du schon, wie schön es wird? So heißt das neue Stück. Und unser Kritiker Michael Lages hat es gesehen.
Vielleicht erinnert sich ja noch jemand daran, dass auch Christoph Schlingensief für diesen großen Akt der Befreiung mal ein Bild finden wollte, das bleibt, indem er das Geld, dieses elende Papier, das uns alle versklavt, einfach aus dem Fenster warf. So ähnlich befreien sich die Spielerinnen und Spieler auf der Rambazamba-Bühne jetzt von dieser letzten Last. Sie reichen eine Menge Spielgeldscheine erst immer von einem zu anderen weiter, aber niemand will es behalten. Dann lassen sie es aus dem Fenster regnen.
Wir machen frei. Frei sein ist verrückt.
Die Utopie des freien Denkens. Verstehst du?
Klar verstehe ich das. Ich war schließlich nackt.
Das hier ist übrigens Annika, die Kellnerin, die angeblich mal Nackttänzerin war. Mit ihr hat die Geschichte begonnen. Sie bedient er in einer Imbissbude. Bei ihr taucht eine Bande von schrägen Typen auf und will Geld.
Was wollt ihr?
Wir brauchen 6000 Euro.
Ihr braucht was?
Wir brauchen dringend 6 Riesen.
Ob sie mit der Kohle nun wirklich einen Bankraub finanzieren wollen? Die Story kommt ziemlich kunterbunt und holterdiepolter daher. Eigentlich will die Gruppe nämlich einen Tunnel unter der Schönhauser Allee hindurch bis zum Pratergraben, der alten Nebenspielstätte der Volksbühne, um dort eine Art Musical aufzuführen, das Phantom aus dem Untergrund. Natürlich wird nichts draus, aber den ganzen Abend über geht es im Grunde immer darum, wie und warum gerade die allerschönsten Pläne und Visionen absehbar nicht gelingen. Die Geschichte entwickelt sich immerzu im Futur 2, als das, was gewesen und schiefgegangen sein wird. Zukunft wird ja chronisch überschätzt und trotzdem gibt's doch nichts Schöneres als zu träumen in Utopien, vom Leben in einer Welt, in der alles anders ist, genauer gewesen sein wird. Irgendwann erzählt das Ensemble Annika, dieser wunderbaren Muse, auch vom eigentlichen Helden der Geschichte, von Sigi Leupold. Der ist eigentlich Posaunist, hat sich aber am 50. Geburtstag einfach in die Straßenbahn gesetzt und ist weggefahren, irgendwohin. Allerdings nicht ohne allen Mitfahrerinnen und Mitfahrern mitzuteilen, dass er sie sehr, sehr lieb hat. Noch so ein utopischer Moment. Liebe spielt auch bei Sigi die wichtigste Rolle, neben der Philosophie. Sigis Mutter, bei der er lebte, war Bäckerin, machte die besten Stullenpakete der Stadt und hatte sogar einen Lebensmittelladen.
Aber da konnte man kein Essen kaufen. Sondern?
Aphorismen! Aphorismen?
Ja, weißt du nicht, was
Aphorismen
sind?
Na klar, weiß ich, was Aphorismen sind. Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin, dass du auch immer willst, was du tust. Ja, ich weiß das. Aphorismen sind, aber ich wusste nicht, dass man davon leben kann.
Aphorismen, Weisheiten, Philosophie. Dieses kleine Theaterstück quillt geradezu über davon, wie ein Zettelkasten des freien Denkens. Auf und ab und hin und her und drunter und drüber geht's in unaufhörlicher Reflexion. Im Grunde ist das in Teilen ziemlich autobiografische Assoziationsspiel die allererste Arbeit am Theater überhaupt, die das Erbe von René Polisch übernimmt, in dessen Theater ja das Dauergegrübel die Hauptrolle übernahm. Nur swingt halt die Inklusionstruppe des Rambazamba-Theaters ganz anders. Das Durcheinanderträumen ist hier der ursprünglichste Lebensentwurf. Vasilissa List, die richtige Schauspielerin mittendrin in der Sigi-Leupold-Bande, ist zugleich Spiegel und Fokus für alle anderen, für all diese grandiosen Theatermenschen eines ganz anderen, extrem lebendigen Typs. Der neue Rambazamba-Abend ist wie ein Rausch. Und es liegt auch daran, dass alle gemeinsam sich mit Peschel, Bühnenbildnerin Nicole Timm und Kostümgestalterin Magdalena Musial verlassen können auf die Musik der Post-Punk-philosophischen Band Acht Eimer Hühnerherzen. Dass Theater noch so schön sein kann, so philosophisch und utopisch, so frech und frei, so virtuos und wirr und delirant, toll, was für ein Glück dabei zu sein.
Das neue Stück des Rambazamba-Theaters zu sehen in der Kulturbrauerei in Berlin und auch absolut sehenswert, findet Michael Lages. Die US-Regierung hat den Weg freigemacht für eine der größten Medienfusionen der vergangenen Jahre. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Anja Reinhardt.
Paramount darf Warner Bros. Übernehmen. Damit kämen unter einem Dach Filmreihen wie Der Pate, Harry Potter, Batman und Mission Impossible zusammen. Außerdem die Sender CNN und CBS sowie die Streamingdienste HBO Max und Paramount Plus. Der neue Konzern wäre einer der mächtigsten weltweit in der Unterhaltungsindustrie. Viele bekannte Hollywood-Schauspieler wie Joaquin Phoenix oder Kristen Stewart haben dagegen in den letzten Wochen protestiert. Hinter Paramount steht der Software-Milliardär Larry Ellison, ein Verbündeter Donald Trumps. Kritiker sehen deshalb auch politische Motive hinter dem Deal. Der US-amerikanische Politikanalyst Chai Komanduri sagte dazu in einer Nachrichtensendung:
Well, it's about the oligarchy striking back.
Die Oligarchen schlagen zurück. Wir hören immer, Trump sei geschwächt. Tatsächlich aber hat er die reichsten Männer der Welt als Verbündete. Eine Sache, die Trump unbedingt wollte, war die Kontrolle über CNN. Der Nachrichtensender ist zwar nur ein sehr kleiner Teil des Pakets, aber für Trump war er das Hauptinteresse dieses Deals.
But for Donald Trump, that was the his entire interest in the deal.
So Chai Komanduri im US-Fernsehen. Die Zustimmung der US-Behörden ist zwar erteilt, in Europa und Großbritannien laufen die Prüfungen noch. Die italienische Philosophin und Feministin Luisa Muraro prägte über Jahrzehnte die Frauenbewegung in Italien. Sie war Mitgründerin der Mailänder Frauenbuchhandlung Libreria delle Donne und beeinflusste Generationen feministischer Debatten über Geschlechterrollen, Sprache und Autorität. Gestern ist Luisa Muraro gestorben, einen Tag vor ihrem 86. Geburtstag. Das Kennedy Center ist wieder das Kennedy Center. Gestern, also einen Tag vor seinem heutigen 80. Geburtstag, wurde der Name von US-Präsident Donald Trump von der Fassade des Kulturzentrums in Washington entfernt. Ein Bundesrichter hatte entschieden, dass nur der Kongress die renommierte Kultureinrichtung umbenennen darf. Und zum Schluss noch ein bisschen royaler Glanz, Militärparade, Balkonauftritt und königliche Ehrungen. Großbritannien hat den offiziellen Geburtstag von König Charles III. Gefeiert. Auch die diesjährigen Träger königlicher Auszeichnungen wurden bekannt gegeben und zu ihnen gehören die Schauspielerin Helen Mirren und der Black Sabbath-Gitarrist Tony Iommi.
Die Kulturmeldung mit Anja Reinhardt. Vielen Dank. Und damit verabschieden wir uns und übergeben an die Nachrichten und dann an die Informationen am Abend. Da hören Sie gleich unter anderem, was für ein besonderes Programm sich der US-Präsident überlegt hat, um seinen 80. Geburtstag zu feiern. Ich bin Anne Seidel. Schönen Abend.